Danke, Vater, für Volker, dass er sich bereit erklärt hat, den Text zu übernehmen. Und wir bitten jetzt, dass du ihn segnest, dass du ihn gebrauchst und dass er einfach Frieden in dir hat und in Klarheit dein Wort verkündigen kann. Und schick uns offene Herzen, dass es auf guten Boden fällt, was er spricht. Amen.
Amen. Ich bin nicht verzagt heute Morgen, ich bin gut ausgeschlafen. Predigt heute weiter im Timotheus, 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Ich müsste ausschlafen, verteilt mal die Bibel. Ich denke, tut ganz gut, wenn man mitlese. Na. Wenn ihr es aufschlagen möchtet, ihr findet es auf der Seite 1245. Ich denke, es ist ganz gut, am Anfang nochmal den großen Blick zu haben, wo stehen wir, um was geht's. Erster Brief von Paulus an Timotheus, von Paulus an seinen Freund und Timotheus, Paulus, Mentor von Timotheus. Besonders wertvoll ist der Brief, wenn es darum geht, Verantwortung zu haben, eine Gemeinde zu leiten und eine Gemeinde zu organisieren. Ihr müsst euch nur mal die Überschriften anschauen, in die in unserer Bibel, in der Schlachterübersetzung, der Timotheusbrief gegliedert ist. Kapitel 1 fängt an mit Abwehr falscher Lehren, Ermutigung zum guten Kampf des Glaubens. Kapitel 2, Anweisung für das Gebet, das Verhalten der gläubigen Frauen, letzte Woche. Heute Voraussetzungen für den Dienst der Aufseher in der Gemeinde, dann Voraussetzungen für den Dienst der Diakone, der Wandel im Haus Gottes und das Geheimnis der Gottesfurcht, Verführung und Abfall vom Glauben in der letzten Zeit, Anweisungen für treue Diener Gottes, von den Witwen in der Gemeinde, die richtige Haltung gegenüber den Ältesten, persönliche Ratschläge an Timotheus, vom richtigen Verhalten der Knechte, Warnung vor Irrlehren und Habgier, Ermahnung an Timotheus, den geistlichen Gütern nachzujagen und das Wort Gottes treu zu bewahren, Ermahnung für wohlhabende Gläubige, abschließende Warnung vor den Irrlehren der Gnosis, der Erkenntnis. Das sind die Überschriften im ganzen Timotheusbrief. Man sieht, es geht im ganzen Brief darum, eine Gemeinde zu organisieren, zu strukturieren. Heute sind wir bei dem Thema Voraussetzungen für den Dienst der Aufseher, in Klammern Ältesten in der Gemeinde. Ich möchte aber, bevor ich einsteige ins Thema, noch mal kurz zurückspringen auf letzte Woche. Letzte Woche hatte Simon gepredigt, eine herausragende Predigt, wie ich finde, und sie ist sehr lohnenswert, sie nochmal anzuhören. Es ging um das Thema das Verhalten der gläubigen Frauen, das war die Überschrift, und der Simon hat seine Predigt damit aufgehört, dass er sagt, da bleibt einiges offen und da gibt es Fragen und da gibt es Textstellen, die ich nicht auslegen kann und für die ich keine Antwort habe. Und eine wirklich schwere Textstelle ist ganz am Ende von Kapitel 2, Vers 14 und 15. Ich will es nochmal kurz vorlesen. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Ich habe über die Textstelle jetzt wirklich lang nachgedacht und habe auch nachgelesen. Und David Jusek, der Bibelschullehrer in der Calvary Chapel, sagt selbst, er beginnt seinen Kommentar damit, dass er findet, dass diese Stelle eine der schwierigsten Stellen in der ganzen Bibel ist. Und sie ist auch deshalb so schwierig, weil sie sehr schwer zum Übersetzen ist, sehr schwer im Original, vom Original zu übersetzen ist und weil sie wohl auch grammatikalisch nicht ganz sauber ist. Und selbst die Schlachter schafft es ja nicht, die Textstelle grammatikalisch sauber zu übersetzen. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben. Da stimmt da grammatikalisch was nicht ganz. Es macht es unglaublich herausfordernd, die Stelle schon zu übersetzen und dann auch noch den Sinn dahinter zu erkennen, das auszulegen. Trotzdem finde ich, gibt es eine gute Auslegung dafür und die wollte ich einfach noch anbringen. Und zwar lässt sich eine logische Kette aufbauen. Und mir wird es dann hilfreich, wenn ich das versuche. Und wenn du dann anfängst, und Paulus spricht an der Stelle ja auch von dem Sündefall, und dir vor Augen führst, dass eine der Konsequenzen der Sünde war, nachzulesen in 1. Mose 3, Vers 16, und zur Frau sprach er, also Gott sprach zur Frau, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. War eine Konsequenz der Sünde. Also diese Konsequenz kam durch eine Frau für alle Frauen. Schmerzen bei der Geburt für alle Frauen. Sünde eine Frau, Konsequenz Schmerzen für alle Frauen in der Geburt. Und dann heißt es hier im Timotheus in der Stelle, sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Kommt wieder durch das Kindergebären auch die Rettung in die Welt und die Errettung in die Welt. Wieder eine Frau durch die Jungfrau Maria unter Schmerzen, eine Geburt als die ultimative Rettung. Das ist für mich in der Textstelle die Aussage an uns. Sünde, Konsequenz, diese Konsequenz bringt wieder die Errettung. So viel dazu. Nach wie vor ist es so, dass die Textstelle Frage offen lässt und sie bleibt herausfordernd und sie bleibt schwierig auszulegen. Hört euch die Predigt vom Simon gern nochmal an. Aber jetzt zur Textstelle von heute, 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Überschrift in der Schlachter, Voraussetzungen für den Dienst der Aufseher, Klammer Ältesten in der Gemeinde. Ich lese vor. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unordnung hält, mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Soweit der Text, und ich denke, es ist gut und bewährt, Vers für Vers, Wort für Wort, durch den Text zu gehen. Vers 1, glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Und in dem Punkt möchte ich gleich eins vorausschicken. Paulus hat gerade geschrieben, dass die Frau keine geistliche oder lehrmäßige Autorität in der Gemeinde haben solle. Aber da darf nicht der Eindruck bleiben, dass deshalb irgendein Mann dafür qualifiziert ist und dass er automatisch dafür qualifiziert ist, weil er ein Mann ist. Das Geschlecht qualifiziert dich nicht, Autorität über eine Frau zu haben oder Autorität in der Gemeinde zu haben. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begeht eine vortreffliche Tätigkeit. Bei der Ausübung vom autoritären Amt in einer Gemeinde, vom Aufseherdienst oder vom Ältestenamt geht es nie und nicht darum, einen Titel zu haben, Ehre zu haben, Ruhm zu haben. Es geht an dem Punkt um Arbeit. Jesus sagt in Markus 9, Vers 35, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Jesus sagt es im Zusammenhang mit der Fußwaschung. Klasse Vorbild vom Allerersten. Und ich finde ein Zitat vom Spurgeon ganz klasse, der sagt, was nützt ein fauler Diener? Er nützt weder der Welt noch der Kirche noch sich selbst. Er ist eine Schande für den edelsten Beruf, der den Menschensöhnen zuteil werden kann. Edelster Beruf bezieht er da auf die Älteste. Ich persönlich kann für jeden Mann empfehlen, der Autorität für irgendein Amt braucht, als erstes als Dienst WC putzen. Und ich verspreche da eins, wenn irgendjemand Problem mit deiner Autorität hat, beobachtet dich aber beim Putzen, hat sich das Thema Autorität erledigt. Das funktioniert in der Gemeinde, das funktioniert in der Familie, das funktioniert auch im Beruf. Autorität auch in der Form, wenn du anderen irgendwas sagen möchtest, oder wenn du jemand lenken möchtest oder wenn du jemand erziehen möchtest, auch vor allem bei den Kindern, der Erziehung. Wilfried sagt immer, du kannst schwätzen, was willst, im Ende machen sie doch das, was sie bei dir sehen. Und so funktioniert es auch hier, Putze als Mandat, Autorität zu bekommen. Vers 2. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit. Jetzt ist natürlich ungefähr ein Vierteljahr her, dass ich selbst als Ältester in der Gemeinde eingesetzt worden bin. Und es ist ein bisschen unangenehm und undankbar, jetzt hier zu stehen und aufzuzählen, was ich alles für Fähigkeiten haben sollte, um den Dienst hier auszuführen. Und natürlich habe ich mir die Frage gestellt, ob ich die Kriterien erfülle. Ich muss euch verraten und muss euch gestehen, dass die anderen drei die Kriterien erfüllen, ich aber nicht alle. Ich bin nicht untadelig. Ich bin in manchen Punkten nicht Mann einer Frau, wenn man Jesus wörtlich nimmt, der sagt, ich aber sage euch, wer eine Frau anzieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ich bin nicht immer nüchtern und besonnen. Was ich glaube, von mir behaupten kann, ich bin nicht der Trunkenheit ergeben, ich bin nicht gewalttätig und ich bin auch nicht streitsüchtig. Ich glaube, dass ich meinem Haus ganz gut vorstehe. Das mit der Unordnung der Kinder kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Wie also geht's, dass so einer wie ich Älteste sein kann in einer so guten Gemeinde, wie ihr das seid, bibeltreue Gemeinde, wie wir das sind. Hilfreich ist für mich dabei die Erkenntnis, dass die Qualifikation zur Führung wenig bis gar nichts mit Begabung zu tun hat. Paulus sagt nicht, Geh hinaus und hol die begabtesten Männer. Gott kann sehr leicht und augenblicklich Gabe immer Mensch schaffen, weil Gabe durch den Heiligen Geist gegeben wäre. Nachzulesen, wer es will oder mitschreibt, 1. Korinther 12, Vers 11. Auch qualifizierter Besuch von einer Bibelschule noch lange nicht für geistliche Leitung. Auch nicht, wenn einer ein guter Redner ist. Natürliche und geistliche Gabe an sich qualifizieren einfach noch nicht für geistliche Leitung. Auch nicht, was man an Geld oder ehrenamtlicher Zeit gibt, qualifiziert nicht. Das sind alles Kriterien in der Welt und die sind in der Welt wichtig. Die Welt fragt nach Ausbildung, die Welt fragt nach Abschlüsse, die fragt nach Note, die fragt nach Beziehungen, die fragt nach Netzwerke. Vielleicht ein kurzer Hinweis, vor allem an die jungen Männer im Raum. Note, Abschlüsse, Qualifikationen sind wichtig, aber sie sind nicht alles. Vergeudet nicht 20, 25, 30 Jahre nur dafür. Da gibt es wesentlich mehr als das. Was ein Mann für Leidenschaft qualifiziert, ist ein gottgefälliger Charakter. Und da stellt sich die Frage, begehrt der Mann, der dafür in Frage kommt, all die Dinge, die da aufgelistet sind, von ganzem Herzen und zeigt sich der Wunsch in seinem Leben? Jetzt ist Paulus nicht der Erste, der sich mit dem Thema befasst. Ich finde, sehr gut bringt es David im Psalm 1 auf den Punkt. Wir haben ihn in der Gemeindefreizeit zitiert und ich bin immer wieder begeistert von dem Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht, und was er tut, gerät ihm wohl. Gottgefälliger Charakter heißt, man soll dich nicht bei der Gottlose finden, treff Vorkehrungen, um der Sünde auszuweichen, find einen Weg drumherum, geh nicht den Weg, den die Sünder gehen, und wo Spott und Hohn ist, geht es meist lustig zu, du aber sollst nicht dort sitzen. Mach den Fernseher aus, wenn Mario Barth auftaucht, lustig sein geht auch ohne Spott und Hohn. Und hab Lust am Bibellesen. Such die Antworten auf die Frage, die dich umtreibe und die dir der Alltag einfach stellt, da, wo die Bibel was zu sagen hat. Am besten bei Tag, wenn die Probleme groß genug sind, aber auch bei Nacht wirst du wach liegen und wirst drüber nachdenken. Und dann such die Antworten da, wo sie zu finden sind in der Bibel. Das ist das, was der David sagt, und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Häng dir den Psalm 1 übers Bett. Und wenn du das machst, was wird dann das Ergebnis sein? Psalm 1 sagt, ein Mann wie ein Baum, der seine Frucht bringt. So leicht schmeißt dich nichts um. Vers 7 noch. Er muss aber ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Die Merkmale vom gottgefälligen Charakter müssen auch für Ungläubige sichtbar sein. Der potenzielle Leiter oder der Leiter muss auch außerhalb der Mauern von einer Gemeinde ein guter Christ sein und muss sichtbar sein. Der Baum muss Früchte bringen, zu seiner Zeit, und alle können die Früchte sehen. Die in der Gemeinde, die außerhalb Gemeinde, Früchte in der Familie, Früchte am Arbeitsplatz. Vor übler Nachrede bist du nie ganz sicher, aber sorg dafür, dass sie keine Grundlage haben. Durch üble Nachrede greift der Teufel an, er greift dich an, Er stiftet Verwirrung, er greift damit deine Familie an, er greift damit auch die Gemeinde an. Ich will die Voraussetzungen für den Dienst der Aufseher in der Gemeinde nochmal vorlesen. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unordnung hält, mit aller Ehrbarkeit. Zum Abschluss der Predigt nochmal ein Psalm, weil er so gut passt. Weil die aufgelisteten Voraussetzungen nicht nur wichtig sind für den Dienst als Aufseher in der Gemeinde, sondern allgemein einfach für ein gelungenes Leben. Paulus, der ehemalige Pharisäer und Schriftgelehrte und sicher geübt im Studium von der Schrift, der gute Ratgeber und der wichtige Mentor für den Timotheus, konnte den Brief unmöglich schreiben, ohne dass er sich vorher schon mit uralter, aus seiner Sicht und vor allem aus unserer Sicht, uralte Wahr- und Weisheit aus den Psalmen auseinandergesetzt hat. Und es passt ganz herrlich, was steht im Psalm 119, Vers 103 bis vor Vers 107. Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Von deinen Befehlen werde ich verständig, darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich habe geschworen und will es halten, dass ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit bewahren will. Ich bin tief gebeugt, Herr, belebe mich nach deinem Wort. Herr, lass dir doch wohlgefallen die freiwilligen Opfer meines Mundes und lehre mich deine Bestimmungen. Was muss das für ein unglaublich starker Charakter und ein gottgefälliger Charakter sein, der sowas schreiben kann? So ein Typ nimmt man sich gern zum Vorbild. Und jetzt ist mir einfach noch was eingefallen, was ich jetzt in meinem Skript nicht drin stehen habe. Aber ich bin nicht darauf eingegangen, auf das Thema fähig zu lehren. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Begabungen. Ich halte es nicht für meine besondere Stärke zu lehren, aber habe darüber nachgedacht, was bedeutet zu lehren. Und lehren im Kontext Gemeinde heißt vor allem Jesus groß machen, Gott groß machen, in die Anbetung führen, aus deinem eigenen Leben berichten, wo hast du Probleme gelöst, indem du dich auf Gott verlassen hast und wie hast du Hilfe bekommen. Und das muss immer, immer, immer der Schwerpunkt sein, auch von Lehre in der Gemeinde. Nicht irgendwelche eigene Erkenntnisse, sondern immer wieder zurück, immer wieder auf die große, unglaubliche, lebensstiftende Tat von Jesus. Die Verse heute Morgen oder die Predigt habe jetzt den Text vom Kapitel 3, 1 bis 7 behandelt. Das ist ja nur ein ziemlich kleiner Ausschnitt aus dem Brief. Und in den paar Vers wird Sinn und Zweck von Gemeindeleitung behandelt. Entschuldigung, habe ich mich verschwätzt. In den paar Vers wird jetzt nicht der Sinn von und Zweck von Gemeindeleitung behandelt. Das kommt ein paar Vers später und kommt da zum Ausdruck. Das waren jetzt die Voraussetzungen. Immer geht es um Gottesdienst, immer geht es um Gott zu dienen, Jesus zu verherrlichen, von ihm zu erzählen, ihn anzubeten, ihm zu dienen, durch unseren Lebenswandel ihm Ehre zu machen und alle zur Wahrheit zu führen, dass sie gerettet werden können. Das geht es in der Stelle. Vielen Dank euch. Amen.